Gemeinde von Korinth war eine Gemeinde mit sehr vielen Problemen, wie wir schon wissen. War eine Gemeinde mit sehr vielen Fragen. Und Paulus beantwortet hier einige von diesen Fragen, die sie ihm geschrieben haben in einem Brief. Im Kontext geht es hier noch immer um die Antwort von dem Paulus auf die Frage über das Essen von Fleisch, das Götzen geopfert wurde. Und die Antwort von Paulus war, ja, wir sind prinzipiell frei, das zu essen. Diese Götzen sind nichts, das ist nichts als große Nullen. Aber das geistliche Wohl meines Bruders, meiner Schwester ist wichtiger als meine Freiheit. Es gibt Dinge, die wir höher achten sollen als unsere Rechte. Und im Kapitel 9 hat der Paulus sich selbst als Vorbild hingestellt. Das Vorbild, als er 1,5 Jahre dort in Korinth gelebt hat, hat er dieses Prinzip vorgelebt. Und er hat gesagt, dass er auf sein Recht auf materielle Unterstützung als Apostel verzichtet hat, um eines höheren Ziels willen, um Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, um sie für Jesus zu gewinnen, um da kein Anstoß, kein Hindernis zu sein. Es geht in unserem Leben um so viel mehr, um so viel Größeres, um so viel Wichtigeres als mein kleines Ich. Meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Rechte. Einfachsten Weg für mich. Geht um so viel mehr. Geht um Gottes Ehre und um sein Reich. Es geht darum, dass wir ein Zeugnis sind, dass wir ein Licht sind in dieser Welt für Jesus. Es geht darum, dass wir Menschen mit einer ewigen Seele für ihn gewinnen. Und die Frage in diesem Leben, das wir leben, ist nicht, wie weit kann ich Kompromisse mit der Welt eingehen und trotzdem noch in den Himmel gehen? Trotzdem noch gerettet sein? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie kann ich im höchsten Maß brauchbar sein? Für das Reich Gottes und für Gott. Und ein Segen sein für die Geschwister. Und ein Zeugnis sein für ihn in dieser Welt. Und wie kann ich im höchsten Maß diese intime, persönliche Beziehung mit Gott und Partnerschaft mit Gott erleben in meinem Leben? Darum geht's. Nicht wie weit können wir die Grenzen ausloten, nicht meine Rechte, mein kleines Ich. Nee, es geht um ihn, um das Reich Gottes, um ewige Dinge. Und in den Versen 24 bis 27 gibt der Paulus die Einstellung eines Sportlers, der im Wettkampf ist und der gewinnen will, als Beispiel für seine Lebenseinstellung und für die Lebenseinstellung, die wir haben sollten in unserem christlichen Leben. Und das war ein Beispiel, das die Korinther sehr gut verstanden haben. In der Nähe von Korinth haben die wichtigsten Spiele stattgefunden nach den Olympischen Spielen. Also sie waren sehr vertraut mit diesem Sportbeispiel, was der Paulus hier gibt. Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, dass sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Läufer im Marathonlauf, die laufen, um zu gewinnen. Diese Sportler haben sich schon 1 Jahr zuvor an diesem Ort, wo die Spiele stattgefunden haben, eingefunden und haben sich darauf vorbereitet. Und die haben trainiert. Die haben ein diszipliniertes, ein heilsames Leben gelebt. Die konnten sich nicht leisten, stundenlang vorm Fernseher zu sitzen. Mit der Chipstüte und dem Popcorn. Hatten keine Zeit dafür. Und die konnten nicht, wenn sie mal Muskelkater hatten, sagen, okay, jetzt machen wir erstmal eine Rauchpause. Es war nicht drinnen. Und wenn sie da beim Training beim McDonald's vorbeigejoggt sind, da konnten sie es sich nicht leisten, durch den McDrive zu joggen und sie mit Fast Food voll zu stopfen. Wisst ihr, warum es Fast Food heißt? Weil es ist fast ein Essen. Das ist die korrekte Übersetzung in Deutsch. Aber stattdessen, statt dass sie ein bequemes Leben gelebt haben und sich alle Vergnügungen, die diese Welt so zu bieten hat, sich gegönnt haben, haben sie die Zähne zusammengebissen. Und sind früh abends ins Bett und früh morgens wieder raus. Und dann haben sie trainiert und sie haben sich gequält bis über die Schmerzgrenze hinaus. Die Leute, die Marathon laufen, die erzählen uns das. Sie sagen, bei jedem Lauf passiert es, dass du an so eine Mauer kommst, wo einfach alles schmerzt, wo du müde bist, wo du dich ausgelaugt fühlst, wo du dir denkst, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht. Und die sagen, da ist es wichtig, nicht aufzugeben, sondern durchzupowern. Und wenn du das tust, dann kommt der nächste Adrenalinstoß und dann kommt so dieser, ich weiß gar nicht, wie wir auf Deutsch sagen, die Amis sagen Second Wind, so der zweite Energiestoß. Es ist wichtig, dass wir nicht gleich aufgeben, dass wir durchpowern durch diese harten Zeiten in unserem Leben und dass wir da treu bleiben seinem Wort. Diese Sportler, die haben Müsli und sonstiges Vogelfutter gegessen, haben sich gesund ernährt, haben gesund gelebt. Hatten die nicht die Freiheit zu rauchen? Hatten die nicht die Freiheit zu essen, was sie wollen? Ja, natürlich hatten sie die. Aber sie haben sie aufgegeben um eines höheren Ziels willen, nämlich um zu gewinnen. Das ist das Prinzip hier. Und was haben die gewonnen? Vergänglichen Siegeskranz. So einen Kranz aus Lorbeerblättern oder aus sonst irgendeinem Gemüse. Und der war vergänglich, der ist verwelkt, der ist vertrocknet. Und wir können uns vorstellen, dass der Paulus bei so einer Siegerehrung zugesehen hat. Und gesehen hat, wie sie diesem Gewinner diesen Kranz an den Kopf gelegt haben. Und alle Zuschauer, die sind ausgeflippt und die haben dem zugejubelt. Und ich denke mir, dass der Paulus sich gedacht hat, was der nimmt all diese Entbehrungen auf sich, verzichtet auf all das, für das? Für ein bisschen Gemüse am Kopf, das nach 2 Wochen verwelkt? Bisschen Applaus, bisschen Ruhm von Menschen? Und wie viel tun wir für vergängliche Dinge? Für Anerkennung, für Ruhm von Menschen. Opfern unsere Freizeit. Manchmal sogar unsere Familien. Unsere Gesundheit, unser geistliches Wohl für einen BMW. Damit wir besser dastehen als der Nachbar. Oder für eine Karriere, ein bisschen Ruhm, dass wir Anerkennung haben von Menschen. Oder opfern das Zeugnis vor der Welt und unsere Effektivität für Gott, für eine Beziehung, die nicht koscher ist. Ja, ich weiß, was Gott sagt, ich soll keine Beziehung haben mit den Nichtchristen. Ja, aber er ist einfach so süß und ich will ihn einfach. Hey, all diese Dinge sind vergänglich. Eines Tages wird all das Zeug verbrennen oder nicht mehr sein. Und ich denke mal, als der Paulus nachgedacht hat über diese Strapazen, die die Marathonläufer auf sich genommen haben für diesen vergänglichen Siegeskranz. Ich denke, da kam ihm sicher wieder dieses Bild in den Sinn, das er zum ersten Mal hatte, wahrscheinlich außerhalb von der Stadt Lystra, als er da zu Tode gesteinigt dort lag, für sein Zeugnis für Jesus. Und dieses Bild, das er im 2. Korintherbrief im Kapitel 12 beschreibt, wo er den Himmel gesehen hat. Vielleicht sogar selbst dorthin entrückt wurde. Diese ewige, herrliche Gegenwart Gottes. Und er hat Dinge gesehen und er hat Worte gehört, die man mit menschlicher Sprache gar nicht beschreiben kann. Und ich bin mir sicher, der Gedanke von Paulus war, wenn diese Sportler für diesen vergänglichen, kleinen, mickrigen, lächerlichen Preis so ausgerichtet und so diszipliniert und so enthaltsam leben, dann wie viel mehr wir Christen für eine ewige Herrlichkeit, für himmlische Schätze. Oh Mann, das will ich gewinnen. Ich verstehe das große Bild. Ich habe eine ewige Perspektive. Ich will hören, dass Jesus zu mir sagt, recht so, du guter und du treuer Knecht, wenn ich vor ihm stehe. Und wirklich, kein christliches Leben kann ein Erfolg sein, wenn du diese Worte nicht hörst. Selbst wenn du es in den Himmel schaffst. Aber wenn du es nicht hörst, recht so, du guter und du treuer Knecht. Schön ist, jeder Christ kann diesen Preis gewinnen. Es ist nicht nur einer, der ihn gewinnt, sondern jeder kann ihn gewinnen. Und man, ich will diesen Preis gewinnen. Selbst wenn das hier in dieser Welt Verzicht bedeutet. Verzicht auf meine Rechte oder auf Anerkennung von Menschen oder Annehmlichkeiten. Dafür, dass ich ein effektives Werkzeug sein kann für Jesus und ein Zeugnis für ihn, ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand und dafür, dass ich niemandem ein Anstoß bin. Wir alle sind in diesem Lauf in Richtung Ewigkeit. Und es wird einen Unterschied machen, ganze Ewigkeit lang, wie wir unser Leben hier leben. Wird einen Unterschied machen für uns und auch für andere, für Menschen um uns herum. Der Paulus, der konnte am Ende seines Lebens an den Timotheus, für den er ein Gönner war, konnte Folgendes schreiben. 2. Timotheus 4, Verse 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Was willst du am Ende von deinem Leben sagen können? Laufst du diesen Lauf wie einer, der gewinnen will? Oder spazierst du nur irgendwie so durchs Leben von einem Mac zum nächsten, von einer Unterhaltung zur anderen? Oder verpennst du sogar? Verpennst du, worum es geht in diesem Leben hier? Vers 26, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ich überlasse es nicht dem Zufall. Ich laufe gut vorbereitet. Ich bin diszipliniert. Ich bin ausgerichtet. Und es gebraucht dieses Bild vom Boxen. Ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Nicht wie ein Schattenboxer. Sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Wenn immer mich irgendein menschlicher Impuls in mir zu was bringen will, was gegen Gottes Wort ist, was ihn nicht ehrt, was ein Kompromiss wäre, was meinem Bruder oder meiner Schwester schaden würde, was mein Zeugnis beeinträchtigen würde, was selbstsüchtig ist, dann kriegt es eine aufs Auge. Unser Fleisch, unsere alte sündige Natur will uns dominieren. Und diese leiblichen Triebe, die sind nur ein Teil davon. Aber Paulus sagt, ich werde mich nicht davon beherrschen lassen. Ich werde mich nicht von meinem Leib, ich werde mich nicht von meinem Fleisch bestimmen lassen. Nicht mir von irgendeinem niedrigen Impuls diktieren lassen, wie ich leben soll und was ich tun soll und was ich ansehen soll und was ich mir anhören soll, wie ich leben soll. Und deshalb zerschlage ich diese Dinge. Wie? Na, wenn ich Lust verspüre, dann schneide ich diese Versuchung ab, gebe diese Sache auf und wende mich ganz bewusst davon ab und wende mich Jesus zu. Und wenn Habsucht, Materialismus mich dominieren will, dann fange ich an zu geben. Das Gegenteil davon, ich fange an zu geben, das Reich Gottes zu investieren. Und wenn es diese Selbstsucht ist, dann entscheide ich mich ganz bewusst, jemand anderem zu dienen. Ganz konkret, ganz praktisch. Haut der Selbstsucht eine in die Fresse. Und wenn es Faulheit ist, dann stelle ich mir den Wecker ans andere Ende vom Zimmer. Dass ich aufwache und aus dem Bett auf die Knie gehe. Auch Fasten ist so eine Art, um unser Leben zu disziplinieren. Es ist so, je mehr ich Nein sage zu meinem Fleisch, zu meinem Leib, zu diesen Versuchungen, die da sind, desto leichter wird es mir fallen, Nein zu sagen. So bauen wir Charakter. Aber je öfter ich diesen sündigen Impulsen nachgebe, desto schwerer wird es, Nein zu sagen. Und desto leichter wird es, da immer wieder nachzugeben. Und wir stumpfen ab. So versauen wir unseren Charakter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir kompromisslos sind. Weil wir entwickeln Verhaltensmuster. Ist wie beim Autofahren. Anfangs musst du noch denken, in der Fahrschule, oh, Schalten, Kupplung, Blinker. Aber nach einer Zeit automatisiert sich das Ganze. Genauso ist es mit unseren Mustern, die wir in unserem Leben antrainieren. Wir können ein Muster entwickeln, das Charakter baut, wo wir lernen, Nein zu sagen, zu widerstehen, ausgerichtet zu leben, oder wir können ein Muster bauen, wo wir schlicht und einfach nachgeben, jedem Impuls, der einfach da ist, uns treiben lassen, Dinge in dieser Welt und unserer sündigen Natur. Deshalb ist es so wichtig, dass wir kompromisslos sind, dass wir nicht rumspielen mit Sünde und Versuchung. Unser Fleisch ist ein Monster. Und wenn wir es aushungern, dann wird es schwächer werden. Aber wenn wir es füttern, dann wird es wachsen. Dann wird es ein starkes und ein großes Monster. Und irgendwann wird es uns auffressen. Frag den Roy. Ich glaube, der Roy war das von diesen beiden Dompteuren da in Las Vegas, der diese Tiger, wie sagt man, domptiert? Nee. Ja? Auf jeden Fall, der hat mit diesen Raubkatzen rumgespielt. Was ist passiert? Letztendlich hat es ihm fast den Kopf abgebissen. Weißt du, was passiert, wenn wir spielen mit Versuchung, mit unserem Fleisch? Das ist ein Monster. Wir werden uns auffressen. Ich werde mein Leben nicht von diesen Dingen bestimmen lassen. Ich werde nicht ein Sklave von meinem Leib oder von meinem Fleisch sein. Nein, sondern mein Leib ist ein Werkzeug, um Gott zu ehren. Das Umgekehrte ist mein Werkzeug. Ich werde mich nicht von dem beherrschen lassen, sondern ich werde es beherrschen. Und ich werde meinen Leib Gott zur Verfügung stellen, wie es im Römerbrief heißt, Kapitel 6. Als Werkzeug für ihn, für sein Reich. Ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Dieses Wort heißt eigentlich so viel wie disqualifiziert werde. Wenn du beim Wettkampf oder beim Marathon nicht nach den Regeln kämpfst, dann wirst du disqualifiziert. Du bekommst nicht den Preis. Selbst wenn du noch so rennst. Und wir können uns als Christen durch unser eigenes Verhalten selbst disqualifizieren. Heißt nicht unbedingt, dass wir unsere Errettung verlieren, aber dass wir unser Zeugnis verlieren. Und es kann unsere Brauchbarkeit beeinträchtigen fürs Reich Gottes. Wir können uns da selbst aufs Abstellgleis stellen. Also passt auf, wie ihr eure Freiheiten gebraucht. Passt auf, dass ihr sie nicht so gebraucht, dass ihr euch selbst disqualifiziert dabei. Unbrauchbar macht. Jetzt wird den Korinthern und uns ein Beispiel geben von einem Volk, das alle Freiheit hatte, das reich gesegnet war, das das auserwählte Werkzeug war von Gott in dieser Welt und das sich selbst disqualifiziert hat. Ihr wisst schon, um wem es geht. Das Volk Israel. Das ist eine Warnung für uns. Kapitel 10, Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer durchgegangen sind. Waren alle unter der Wolke oder unter der Feuersäule bei Nacht. Bedeutet so viel wie Führung von Gott oder Schutz. Hat sich hinter das Volk gestellt, zwischen das Volk und die Ägypter. Wolke hat auch die sichtbare Gegenwart Gottes unter seinem Volk repräsentiert. Sie sind alle durchs Meer gegangen, haben Gottes Wunder erlebt, sind alle gerettet und alle befreit worden aus dieser Sklaverei in Ägypten. Und Ägypten ist ein Bild für die Welt, für uns geistig gesprochen. Vers 2, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Ein Bild für unsere Taufe. Sind identifiziert worden mit ihrem Leiter Mose. Und wir machen uns eins, wir identifizieren uns in der Taufe mit unserem Herrn Jesus. Unser altes Leben, unser Eigenleben wird begraben und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben mit ihm und einem neuen Leben für ihn. Wir haben Jesus nicht nur als unseren Erlöser, sondern auch als unseren Herrn. Vers 3, und alle dieselbe geistliche Speise aßen. Das Manna. Übernatürliche Versorgung von Gott mit Nahrung, mit dem, was sie zum Leben brauchen. Wissen auch, das spricht geistlich von Jesus. In Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 31 bis 35, als die Juden zu Jesus sagten, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater. Er gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nicht dürsten. Bei dem Vers 4, und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Gott hat die Israeliten zweimal in der Wüste getränkt, mit Wasser versorgt. Übernatürlich, als der Mose auf den Felsen geschlagen hat. Total spannend, total faszinierend. Der biblische Archäologe Bob Quanug, der hat einen dieser Felsen gefunden, hat Bilder auf seiner Webseite davon. Ein Fels mitten in der Wüste, wo noch Spuren sind von Wasser, was aus dem Felsen rausgeronnen ist, den Felsen runtergeronnen ist. Total faszinierend. Aber auch das war natürlich ein geistiges Bild, wie alles im Alten Testament. Es gab auch einen geistigen Felsen, der sie begleitet hat. Und der war Jesus Christus. Johannes 7, Verse 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürste, so komm er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wir erinnern uns auch an das Gespräch, das Jesus hatte mit der Samariterin am Jakobsbrunnen, im Johannesevangelium Kapitel 4. Da sagt Jesus, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Gott ist so gut zu uns. Er ist alles, was wir brauchen. Geistliche Erfrischung ist nur bei ihm zu finden. Nicht in unserem Auto oder in der Karriere oder in der Beziehung, von der wir immer geträumt haben oder was immer diese Welt zu bieten hat. Er ist derjenige, der uns geistlich erfrischt. Es ist nur in unserem geistlichen Felsen Jesus. Könnte auch sein, dass geistliche Speise, geistliche Trank hier ein Bild für das Abendmahl hin ist. Abendmahl ist eine besondere Gelegenheit, uns geistig erfrischen zu lassen von Jesus. Also seht euch das hier an. Wir haben ein Volk, das erlöst ist, das getauft ist, das am Abendmahl teilnimmt, wenn wir so sagen wollen, das wunderbare geistliche Erfahrungen gemacht hat, Gottes Gegenwart, Gottes Schutz, Gottes übernatürliche Versorgung erlebt hat, seine Wunder gesehen haben. Und seht hier, es heißt hier immer wieder alle, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und durchs Meer gingen. Und dass alle auf Mose getauft wurden, alle die Speise und den Trank aßen oder tranken. Alle, wie im Vers 24 oben, Kapitel 9. Alle laufen im Rennen. Und doch ist der nächste Vers ein richtiger Schocker. Vers 5. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Sie alle waren dabei. Sie alle haben Gott erlebt. Aber an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen. Und das ist eine krasse Untertreibung. Von ungefähr 600.000 wehrfähigen Männern über 20 Jahren sind nur zwei ins verheißene Land eingezogen. Verheißene Land ist ein Bild für unser siegreiches Leben im Geist. Leben, das bestimmt ist und erfüllt ist von Gottes herrlicher Gegenwart. Das Leben in Fülle, das Gott für uns hat. Nur zwei Leute von 600.000. Alle anderen kamen um in der Wüste, diesem Ort der Prüfung. Oh Mann, das sollte uns aufrütteln. Das sollte uns an heiligen Schrecken einjagen. Nur zwei von 600.000. Und dabei sind noch gar nicht die Frauen mitgerechnet, die mit ihnen gestorben sind. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Tragödie. Wie konnte das passieren? Hört gut zu. Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Für die Korinther und für uns, die wir so reich gesegnet sind und so große Freiheit haben in Christus Jesus. Für alle, die im Lauf eines christlichen Lebens sind und die sich nicht disqualifizieren wollen, sind für uns diese Dinge. Also schnallt euch nochmal an, passt nochmal gut auf. Der Herr warnt uns hier vor einigen Sünden, in die diese gefallen sind und durch die sie sich disqualifiziert haben. Erste hatten wir schon implizit im Vers 5. Vers 5, ja, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Warum ist es passiert? Warum ist aus einer Reise, die vielleicht maximal wenige Wochen hätte dauern sollen, ein Todesmarsch von 40 Jahren geworden? Ihr kennt die Geschichte. Es war wegen Ungehorsam, wegen Mangel an Gottvertrauen, Rebellion, Ungehorsam, Rebellion gegen Gott. Es war die Ursache. Ihr kennt die Geschichte, wo sie da waren an der Grenze zum verheißenen Land. Und Mose hat die 12 Kundschafter ausgesandt. Und die sind zurückgekommen und haben gesagt, das Land ist toll, das ist erste Sahne. Und haben diese riesen Trauben mitgebracht. Aber 10 von den Kundschaftern haben gesagt, oh, das sind befestigte Städte, das sind Riesen, wir können die nicht einnehmen, wir können Gott nicht einfach gehorchen in dem, was er uns sagt. Das ist zu schwer, Gottes Willen zu tun, das kann man nicht verlangen. Und dann waren 2 von denen, der Kaleb und der Josua. Und die haben gesagt, Riesen, wunderbar, können wir sie besser treffen. Der Herr ist mit uns. Vertraut ihm. Er wartet nicht aus eigener Kraft, dass ihr es schafft. Aber was er uns aufträgt zu tun, was er uns sagt in seinem Wort, dazu wird er uns immer befähigen, das auch zu tun. Entschuldigung, das auch zu tun. Und die 2 waren die, die sie in das Land geschafft haben. anderen sehen und mit ihnen ganz Erfolg, dass ihnen nachgefolgt ist, sind wegen Unglauben und Ungehorsam gestorben in der Wüste. Hebräer 11,6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und im 1. Samuel 15, Verse 22 bis 23, da spricht Samuel zu dem ungehorsamen König Saul und sagt, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Saul, dein ganzes religiöses Getue, dein äußeres, scheinchristliches Gehabe, das kannst du vergessen. Vers 23, denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen. Ohne Gottvertrauen mit einem rebellischen Herzen ist es unmöglich, dieses siegreiche Leben in Fülle zu erfahren, das Jesus für dich hat. Und es ist unmöglich, von ihm gebraucht zu werden. Hör zu, nichts wird dich schneller disqualifizieren als es. Unglaube und Rebellion. Der Herr kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Er wird uns aufhelfen, wenn wir stolpern und hinfallen. Aber wenn du ein rebellisches Herz hast, wenn du diese penetrante, ungehorsame Einstellung hast, ich tue, was ich will, egal was du sagst, Gott, dann kann ich den Herrn nicht gebrauchen. Einzige, was er tun kann, ist, dass er dich züchtigt. Dass er dich die negativen Konsequenzen deines Ungehorsams erfahren lässt, sodass du dann hoffentlich irgendwann umkehrst. Bei dem Vers 5. Oder Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit uns nicht nach bösen Dingen gelüstet, wie es jene gelüstete. Zweite ist Lust. Und nicht nur sexuelle Lust hier, wo du nach einem Mann oder einer Frau lüstest, mit dem du nicht verheiratet bist. Sondern diese Lust, dieses Verlangen nach etwas, was ich nicht habe. Die Unzufriedenheit mit dem, was ich habe, womit Gott mich versorgt hat. Verlangen nach dem, was nicht ich habe, aber was mein Nachbar hat oder meine Schwester hat. 4. Mose bezieht sich das, Kapitel 11, Verse 4 und 6. Das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voll Begierde und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen. Und an den Lauch, und an die Zwiebeln, und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur das Manna sehen unsere Augen. Diese wunderbare, übernatürliche, perfekte Nahrung vom Herrn. Es war so viel besser in der Welt. In meinem Leben, bevor ich Christ geworden bin. So viel mehr Spaß gemacht. Da, wo wir gesoffen haben wie die Großen. Wir haben vergessen, wie wir uns die Seele nachher aus dem Leib gekotzt haben. Oder wie wir rumgeflirtet haben. Wir haben vergessen das Herzeleid und die Zerstörung, was es angerichtet hat. Wir haben die Sklaverei, die Ausbeutung vergessen, was Ägypten wirklich war. Jesus, wir haben dich satt. Du allein genügst uns nicht. Deine Versorgung genügt uns nicht. Pass auf, wenn diese Unzufriedenheit in dein Herz reinkriecht und du diesen Zug, diesen Drang zurück in die Welt spürst, pass auf, wenn du dich von Jesus entfernst und wenn seine Gegenwart dich nicht mehr so fasziniert, wie es einmal getan hat. Geht keine Kompromisse ein. Versuch nicht mit einem Fuß mit dem Herrn zu gehen und mit dem anderen Fuß in der Welt zu gehen. Am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst und dann Rest der Woche lebe ich wie ein Heide. Wie einer, der Gott nicht kennt. Da lebe ich, als würde Gott nicht existieren. Jesus hat in Matthäus 6 gesagt, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geht nicht. Das dritte sehen wir im Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setze sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Es geht hier nicht um Fußball oder Schach. Es geht hier um Sexspiele, so wie es üblich war in den Fruchtbarkeitsriten der Heiden. Ereignis, worauf sich das bezieht, ist natürlich, wo sie das goldene Kalb gemacht haben. Götzen. Götze ist das, was immer zwischen dich und Gott kommt. Was immer dir wichtiger wird als Gott und sein Wille. Das, was zum Zentrum deines Lebens und zur Motivation deines Lebens wird, statt Gott, was Gottes Stelle einnimmt, das ist ein Götze in deinem Leben. Es kann alles Mögliche sein. Es können materielle Dinge sein oder eine Karriere oder ein Urlaub oder eine Beziehung. Im Prinzip ist es meist schlicht und einfach wir selbst. Unser Lebensstil. Mein Wille. Die Sache, die mir wichtiger geworden ist als Gott. Meine Beziehung zu ihm. Und dass ich ihm ehre mit meinem Leben. Das vierte ist Unzucht. Sexuelle Unreinheit, Vers 8. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Die Begebenheit mit diesem schrägen Vogel aus dem Alten Testament, mit dem Bileam, der von Balak, dem Moabiterkönig, nicht dem Fußballer, gerufen wurde, um Gottes Volk Israel zu verfluchen. Und er musste sagen, ich kann das Volk nicht verfluchen, denn der Herr ist bei ihnen. Man kann dieses Volk nicht von außen besiegen. Es geht nur, wenn du sie dazu bringst, dem Herrn ungehorsam zu sein und ihn zur Eifersucht zu reizen. Also Balak schickt eure schönen jungen Frauen ins Lager und verführt die Israeliten. Hallo Jungs, hey, komm doch mit uns zu unserem Tempel. Wir feiern da so eine kleine coole Sexparty. Das ist, wie wir unseren Gott anbeten. Hey, komm doch mit, ist cool. Hä? Könnt sogar eine geistliche Ausrede haben dafür, dass ihr euch gehen lasst. Und die Israeliten haben kurz überlegt, naja, okay, haben es getan. Sie sind in Unzucht gefallen. Unzucht ist jede Art von Sex außerhalb der Ehe. Und an einem Tag sind 23.000 gefallen vom Volk. Unsere Kultur ist voll von sexuellen Versuchungen. Und wir haben schon drüber gesprochen, deswegen gehe ich nicht ins Detail. Aber Unzucht ist furchtbar zerstörerisch. Zerstört deine Seele, zerstört Ehen, zerstört Familien. Und wie viele Männer, wie viele Frauen Gottes sind gefallen, haben sich disqualifiziert. Wegen Unzucht, wegen Ehebruch. Denk nur an die vielen Männer, die deswegen nicht mehr im Dienst sind. Passt auf. Sprüchen werden wir gewarnt, nicht mal in die Nähe zu gehen einer Versuchung. Nähe irgendeiner Webseite oder in die Nähe von irgendeinem Mann, von irgendeiner Frau, die so falsche, zweideutige Absichten hat. Nicht mal in die Nähe ihres Hauses zu gehen. Zu meiden wie die Pest. Und Klammerbemerkung, weil der Sommer kommt. Ihr Frauen, ihr Mädels, passt auf. Nutzt nicht eure angebliche Freiheit, um irgendjemanden ein Anstoß zu werden. Wir Männer, wir sind visuell veranlagt. Wir preisen dem Herrn, dass er euch so wunderbar erschaffen hat. Aber wir müssen uns eure Reize nicht auf dem Silbertablett servieren. Wir haben es nicht nötig. Und auch nur ein Teil eurer edlen Oberweiden irgendwie bedeckt zu sehen. Und ich sage das deswegen, weil die Mode heutzutage genau in diese Richtung geht. Zu spielen mit den Reizen. Möglichst viel unbedeckt zu lassen, beziehungsweise durchblicken zu lassen. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Mode heute, dass das die Mode einer heidnischen Kultur ist. Nicht einer christlichen Kultur. Nicht einer Reich-Gottes-Kultur. Und der gehören wir an. Mädels, Frauen, ihr habt es nicht nötig, damit zu machen. Es ehrt den Herrn nicht und ist ein Anstoß für eure Brüder. Arthur Pink hat Folgendes geschrieben, hat gesagt, wenn lustvolle Blicke so eine schlimme Sünde sind, dann sind die, die sich so anziehen und entblößen mit dem Wunsch, angesehen und begehrt zu werden, nicht weniger, sondern vielleicht mehr schuldig. Also, liebe Schwestern, bitte nehmt Rücksicht auf uns Männer und auf euch selbst. Vers 9. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Bezieht sich auf die Begebenheit in 4. Mose Kapitel 21, wo das Volk gegen die Leiter und damit natürlich auch gegen den Herrn, der sie eingesetzt hat, gemurrt hat. Da heißt es in Versen 4 und 5, die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Wieder Gottes Versorgung haben sie elend genannt. Das hat ihnen geekelt davor. Waren im höchsten Maß unzufrieden mit Gott. Gott, du tust nicht, was wir wollen. Und sie haben wirklich Gottes Liebe und Gottes Güte für sie in Zweifel gezogen. Gott, du meinst es nicht gut für uns. Gott, du willst uns umbringen, da in der Wüste. Die Prüfungen, die du uns stellst. Und der Herr hat Schlangen gesandt. Feurige Schlangen, wenn die gebissen wurden, sind sie gestorben. Und da hat das Volk die Sünde erkannt. Und sie haben die Sünde bekannt. Und Mose hat gebetet. Und der Herr hat ihm gesagt, mach eine bronzene Schlange auf eine Bannerstange, die Form eines Kreuzes hat. Zeichen dafür, dass die Sünde am Kreuz gerichtet ist. Ein Zeichen für Jesus, der für uns zur Sünde geworden ist, dort am Kreuz, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können in ihm. Und wer immer im Glauben auf diese Schlange am Kreuz geschaut hat, der ist geheilt und der ist gerettet worden. Genauso wie wir gerettet werden, wenn wir im Glauben auf Jesus Christus schauen, auf sein Werk am Kreuz für uns. Das Verrückte ist, trotzdem sind Leute gestorben, weil sie sich geweigert haben zu schauen, geweigert zu glauben. Ist ja lächerlich, dass der Glaube an sowas mich retten kann. Da waren sie, sind in Schmerzen, haben sich gewunden, haben sich beschwert und haben sich geweigert, Gottes Rettung anzunehmen. Und auch in diesem Sinn, in ihrem Unglauben, haben sie den Christus versucht. Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Wir wissen nicht genau, worauf das sich bezieht. Vielleicht wieder 4. Mose, Kapitel 14, wo sie waren an der Grenze zum verheißenen Land und wo die Kundschafter sie zur Rebellion verleitet haben. Vielleicht auch die Rebellion unter Korach und seinen Anhängern, 4. Mose, Kapitel 16, wo sie gegen Mose und Aaron, die Leiter, die Gott eingesetzt hat, rebelliert haben, wo sie stolz waren, wir wollen selbst die Leiter sein. Wieder dieses Murren, diese Unzufriedenheit. Wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Hast du, hab ich gemurrt, mich beschwert in letzter Zeit? Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Seht hier im Kontext die Ermahnung für die stolzen, selbstsüchtigen Korinther, die sich so viel wichtiger genommen haben als ihre schwächeren Geschwister. Die Ermahnung ist genauso für uns. Wir tendieren genauso dazu, wie die Korinther. Vers 12. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Seht ihr, die Ermahnung ist nicht so sehr für die Schwachen, sondern für die Starken. Oder für die, die zumindest glauben, dass sie stark sind. Das ist der erste Fehler. Das ist unser schwächster Punkt. Das ist der schwächste Bereich in unserem Leben, wo wir glauben, dass wir stark sind. Wo wir Selbstvertrauen haben und denken, oh, das ist kein Problem für mich. Sprüche 16, Vers 18 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Wir sehen das in der Bibel wunderbar illustriert. Abraham, der Vater der Glaubenden, der hat viel Zeit verschwendet und missgebaut, weil er nach Ägypten gegangen ist. Warum? Weil er Gott nicht vertraut hat, dass er ihn in dem Land versorgen würde, wo er ihn hingeführt hat. Und dann hat er aus Angst gelogen und so weiter. Oder Mose, der demütigste Mann seiner Zeit. Er hat durch einen Zornausbruch seine Eintrittskarte ins verheißene Land verloren. Oder Petrus, der für seinen Mut bekannt war. Er hat den Herrn verleugnet aus Menschenfurcht. Das ist der Bereich, wo du dich stark fühlst. Und bezeugen aus meinem Leben. Ich habe immer Ehebrecher oder Unzüchtige, solche Leute verachtet. Ehe war mir immer was Heiliges. Ich habe immer gedacht, wie können die Leute das tun? Das ist furchtbar. Ich habe kein Problem damit. Ich würde sowas nie im Leben tun. Ich habe schon erzählt, wie ich mich mal in eine verheiratete Frau verliebt habe. Und sie sieht leider Gottes auch in mich. Und das fing ganz harmlos an. Wir haben uns einfach gut verstanden. Ich habe zu viel Nähe zugelassen, weil ich unvorsichtig war, weil ich nicht in Betracht gezogen habe, dass mir jemals so etwas passieren wird. Und dann kamen diese scheinbar harmlosen Gedanken. Ich hätte auch mal gern eine Frau wie sie, Herr. Und plötzlich waren Gefühle für diese Frau da, wie ich sie noch nie für eine andere empfunden hatte. So stark, dass du gedacht hast, hey, ich sterbe, wenn ich die Frau nicht habe. Ich habe mich davon treiben lassen. Und das ist was, was wir natürlich nie tun dürfen als Christen. Wir leben nicht nach Gefühlen, wir leben nach dem Wort Gottes. Und obwohl wir beide nicht in Sünde fallen wollten, haben wir mit dem Feuer gespielt und haben uns total falsch verhalten. Schlechteste, was wir tun konnten. Schlechteste, was du tun kannst in der Situation, ist, mit der anderen Person drüber zu reden. Diese Gefühle zu offenbaren. Natürlich, um die Situation zu bereinigen, ist doch klar, und in Ordnung damit umzugehen. Hey, hör zu, falls du jemals in die Situation kommst. Red nicht darüber. Sondern bring diese Gefühle um in deinem Herzen. Bring sie zum Herrn und bring sie um. Und geh auf Distanz zu der Person. Selbst auf die Gefahr hin, dass die das nicht verstehen kann, dass sich verletzt fühlt. Sagt der eine, wenn du es nicht tust, dann verletzt du noch viel mehr. Glaub mir das, ich kann das bezeugen aus eigener Erfahrung. Und dann das nächste, du bist in der Situation, du bist geistlich völlig getäuscht. Du siehst deine eigene Sünde gar nicht mehr in dem Ganzen. Fängst an, diesen Kontakt irgendwie zu entschuldigen. Die Ehe ist sowieso am Ende. Hat eh keine Zukunft. Und ich danke dem Herrn für die Brüder, die mich zurechtgewiesen haben. Und die mich verantwortlich gehalten haben. Und die mich begleitet haben. Und ich danke dem Herrn, dass er uns beschützt hat, dass wir nicht wirklich physisch in Ehebruch gefallen sind. In meinem Herzen haben wir es sowieso getan. Gott ist so gut. Das war die Hölle auf Erden für alle Beteiligten, das könnt ihr mir glauben. Es ist viel kaputt gegangen. Die ganze Freundschaft, ich hatte zu diesem Ehepaar, waren gute Freunde. War die schlimmste Zeit meines Lebens. Es ist ein furchtbarer Kampf gegen deine eigenen Gefühle, gegen dein Fleisch, gegen Satan, gegen Verdammnis. Es sind noch Narben im Herzen, die ich vielleicht mein Leben lang rumtragen werde. Aber preis dem Herrn dafür, dass er beschützt hat. Dass ich mich nicht disqualifiziert habe vom Dienst. Aber lasst euch warnen. Lasst euch warnen von diesen Beispielen aus der Bibel. Von meinem Beispiel. Das Ganze wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn ich nicht diese hochmütige Einstellung gehabt hätte. Und das so unvorsichtig gewesen bin, wenn ich mehr auf der Hut gewesen wäre. Leute, denkt nie, das wird mir nie passieren. Wo mein Bruder, meine Schwester da reingefallen ist. Unser Fleisch ist zu allem fähig. Zu allem. Wir sind unterschiedlich geprägt, der eine ist Schwäche in dem einen Bereich, der andere im anderen, aber potenziell sind wir zu allem fähig. Lasst euch nicht täuschen. Es ist immer besser, von den Fehlern anderen zu lernen, als aus eigener Erfahrung. Irgendjemand hat mal gesagt, Erfahrung ist der beste Lehrmeister, wenn du das Lehrgeld bezahlen kannst. Gott sei Dank können wir aus Erfahrung lernen, ohne selbst zu bezahlen. Wenn wir aus der Erfahrung anderer lernen. Also preis dem Herrn für die Vorbilder, die wir hier in der Schrift haben, im Alten Testament. Und pass auf. Meidet schon die Ansätze von irgendwas, was deine Brauchbarkeit beeinträchtigen könnte. Steht zu viel auf dem Spiel, Leute. Lauft den Lauf, sodass ihr gewinnt. Nicht in die Luft schlagen, rumspazieren, pennen. Sind gleich fertig. Für alle, die schon nervös werden. Nach dieser eindringlichen Warnung schließt der Herr diesen Abschnitt mit einer Ermutigung. Gott sei Dank. Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Nichts Übermenschliches, nichts Einzigartiges, was du in deiner Versuchung durchmachen musst. Deswegen gibt es auch keine Ausrede dafür, nachzugeben. Die anderen können es nicht verstehen. Ich bin einzigartig. Muss auch keine Angst haben, anderen davon zu erzählen, um Gebet zu bitten. Gehen alle durch dieselben Dinge. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und das ist so wahr, wenn wir zurückdenken, da gab es immer einen Ausweg. Nicht immer einen, der unbedingt einfach ist. Aber die Tür war immer da, wenn wir uns nur dafür entscheiden wollten. Wenn wir den Weg nur nehmen wollten. Denk zurück. Es ist wahr in jeder Versuchung. Gott ist treu. Wir haben so einen wunderbaren Gott an unserer Seite. Ein Gott, der 100% treu ist. Und deswegen müssen wir nicht fallen. Weil er mit uns ist. Weil er in uns lebt. Und weil er fähig ist, jeder Versuchung zu widerstehen in uns. Wenn wir nur ihm vertrauen und wenn wir uns nur ihm hingeben und wenn wir nur ihm wirklich so richtig stur gehorsam sind. Gott, ich tue das, was du in deinem Wort sagst. Ohne Kompromiss. Und ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der nicht nur stark ist, sondern der auch uns verstehen kann, wenn wir diese Prüfungen durchmachen. Und Versuchung ist immer beides. Versuchung von Satans Seite aus, er ist eine Versuchung, der will uns zu Fall bringen. Von Gottes Sicht aus ist es einfach eine Prüfung. Damit wir reifer werden, damit wir stärker werden. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus kennt den Druck. Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Dann heißt es weiter im Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns zu ihm laufen in Zeiten der Versuchung. Hebräer 2,18, worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Dann geht's weiter, Kapitel 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus. Lass uns gemeinsam mit ihm dieses Rennen unseres irdischen Lebens laufen, so dass wir es gewinnen und dass wir ihm Ehre bringen dabei. Amen. Vater, danke für deine Treue. Danke für deine Treue, auch uns zu warnen und uns herauszufordern. Herr, hilf uns, dass wir nicht solche Hörer sind, denen es bei einem Ohr reingeht und beim anderen wieder raus. Die du ansprichst durch dein Wort und die rausgehen und so leben, als hättest du nie zu uns gesprochen, Gott. Und ich preise dich, Herr, dass du mit uns bist, in diesem Rennen, in dem wir stehen. Mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Schutz, Herr, mit Barmherzigkeit und Treue, selbst wenn wir untreu sind. Du bist so wunderbar, Gott. Danke für deine Gnade, Herr Jesus. Danke für deine Liebe. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du so wunderbar und so gut bist. Und Herr, hilf uns, Leben zu leben, das dich ehrt. Und Vater, wenn wir noch falsche Motivationen, Kompromisse in unserem Leben haben, sprich zu uns. Und gib uns die Motivation, selbst es zu ändern. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.